Und das Allerneueste ist, dass unter den ersten 10 Forschungsinstitutionen sind 9 chinesische. Da ist an dritter Stelle nur noch Harvard und alles sonst sind chinesische
Wenn
Institutionen.
ich eine Sache mit 100%iger Gewissheit sagen kann, dann ist es, dass humanoide Robotik gekommen ist, um zu bleiben. Die werden nicht wieder weggehen. Und jeder, der sich jetzt damit beschäftigt, der hat einen strategischen Vorteil, sich wirklich jetzt schon damit zu beschäftigen.
Also das war sehr beeindruckend, die Entwicklung, die ist jung, die sind jetzt in den 2000ern angefangen, also 20, 25 Jahre alt und zählen mittlerweile schon zu den weltweit bekannten Firmen.
Wir haben das in 4 Jahren entwickelt, produziert und in den Vertrieb gebracht. Wir waren auf unserer Reise auch in einem der Showrooms von Xiaomi und da haben sie tatsächlich immer noch die komplette Angebotspalette, was mich persönlich wahnsinnig begeistert hat. Sie haben in einer Ecke immer noch die Reiskocher, in der anderen Ecke die Mobiltelefone und Tablets und dann stehen eben diese beiden Autos tatsächlich auch im Showroom.
Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei unserem Webinar China neu denken, Chancen für den deutschen Maschinenbau dabei sind. Wie Chalong schon gesagt hat, ich bin Kai Matzner und ich bin zusammen mit Thomas Rilke, Geschäftsführer der Zukunftsallianz Maschinenbau. Die Zukunftsallianz Maschinenbau ist ein Netzwerk für Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau und wir bringen Unternehmen zusammen, setzen Impulse zu wichtigen Zukunftsthemen und schaffen Raum für Austausch, Orientierung und neue Kooperationen. Und daher ist das von uns zusammen mit dem China-Team organisierte Webinar heute auch exakt im Fokus der Aktivitäten der Zukunftsallianz Maschinenbau. Und wir freuen uns, dass wir dieses Webinar heute veranstalten können. Wenn Sie noch weitere Informationen zur Zukunftsallianz Maschinenbau wünschen, können Sie uns auch gerne im Nachklang an das Webinar kontaktieren. Wenn wir in Deutschland auf China blicken, dann geht es momentan zuerst fast ausschließlich um Risiken, Unsicherheiten und wachsenden Wettbewerbsdruck. Das ist verständlich. Aber es ist eben auch nicht das ganze Bild. Denn gleichzeitig sehen wir in China eine enorme Dynamik. Es entstehen neue Industrien, neue Technologiefelder, neue Kundenmärkte. So Themen wie künstliche Intelligenz, humanoide Robotik, Drohnen, Flugtaxis oder Medizinrobotik entwickeln sich dort mit einer großen Dynamik und einer erheblichen Geschwindigkeit. Und mit dieser Entwicklung wächst auch eine neue Generation von Unternehmen heran. Unternehmen, die gezielt nach Partnern suchen, nach deutschen Qualitätslieferanten, Komponentenherstellern und Technologiepartnern. Und genau darauf wollen wir heute schauen. China nicht nur als Wettbewerber oder Risikothema, sondern auch als Markt mit neuen Chancen für den deutschen Maschinen- und Anlagenbau. Gemeinsam mit unserem Partner China Team GmbH, repräsentiert durch Chalong Hu, haben wir dafür ein Programm zusammengestellt, das verschiedene Perspektiven verbindet. Wir beginnen mit einem Marktupdate zu neuen Industrien und konkreten Einstiegspunkten in China und danach vertiefen wir die Themen KI, humanoide Robotik und Komponentenzulieferung. Außerdem geht es heute um praktische Erfahrungen aus der OAV-Lernreise 2025 und auch die Vorstellung einer neuen Lernreise. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und ich übergebe dann jetzt an die erfahrenen Referenten. Danke.
Ja, danke dir, Kai, und auch von mir aus einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Xiaolong Hu, China Team GmbH, und ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam 1,5 Stunden Zeit verbringen und über China und Chinas Technologie und insbesondere über Chancen des deutschen Mittelstands mit Chinas Technologie sprechen werden. Und ja, heute ist sozusagen das Webinar, was über die Zukunft der deutschen Industrie gemacht wird. Und als erstes würde ich vorab Ihnen euch einen Überblick geben über Chinas Technologielandschaft. ein Update sozusagen, bevor wir auch die Möglichkeit haben, weitere Vorträge zu hören und weitere Beiträge zu bekommen. Und rund um das Thema, was ist konkret die Chance von den deutschen Mittelstandsunternehmen in Zusammenspiel mit der Technologieführer aus China. Und mein Start in das Thematik beginnen wir mit zwei Beispielen. Und auf der linken Seite haben wir eine Traditionsmarke, Krauss Maffei AG, war früher auch mein Kunde gewesen. Ein paar Jahre habe ich für Krauss Maffei in China Beratungsprojekt durchgeführt. Und Krauss Maffei war ein Vorzeigebeispiel von deutschem Maschinenbau und Kunststoff-Spritzgussmaschinen. Und vor einigen Jahren wurde Krauss Maffei von einem chinesischen Staatsunternehmen übernommen. Eigentlich deutsche Technologie plus chinesisches Kapital ist eigentlich eine Erfolgsstory. Leider ist es nicht. Zumindest in den letzten beiden Jahren auf jeden Fall nicht. Und wir haben einen Umsatzrückgang von 2025 gesehen von sagenhaft 84%. Und das ist enorm. Natürlich führt zu großen Nettoverlust. Und Krauss Maffei hat hier einfach den Anschluss zu der neuen Technologie, nämlich der Markt in der Bereich E-Mobilität verpasst. Alles, was um Fertigung von Batteriegehäuse, Leichtbaukomponente oder Elektronikgehäuse, da hat Krauss Maffei nicht den Zugang bekommen, wie die Wettbewerber, zum Beispiel Haitian, ein chinesischer Hersteller. Obwohl man sagt, mit chinesisches Kapital, Staatsunternehmen als Eigentümer müsste man eigentlich den Anschluss haben, aber de facto ist es nicht dem Krauss Maffei gelungen. Und wir werden auf der rechten Seite noch ein anderes Beispiel sehen. Heute haben wir zufälligerweise auch den Geschäftsführer von EF Robotics bei uns, Ruven Prochnow. Und das ist für mich ein sehr erfolgreiches Beispiel, wie deutsche Mittelstandsfirmen mit chinesischer Technologiefirma zusammenarbeiten kann, als Integrator und als Partner, und kauft EF Robotics chinesische Produkt ein und upgradet und individualisiert dieses für deutsche Industriekunden. Und das ist für mich ein sehr gutes Beispiel, ein zukunftsträchtiges Beispiel für deutschen Mittelstand. Und von der chinesischen Seite haben wir auch klare Bestätigung von dem Bedarf. William Shi, AGBOT-Chef von Europa, hat klar gesagt, unsere Priorität liegt auf dem Aufbau langfristiger Partnerschaften mit lokalen europäischen Partnern, nicht auf dem Aufbau von Vertriebskanälen. Also nicht Vertriebskanäle, sondern Partnerschaft. Also die Frage ist nicht, ob deutsche Mittelstand sich mit China beschäftigen soll, sondern wie ist eigentlich die Frage. Und lass uns nochmal ein bisschen den Überblick gewinnen über den chinesischen Markt, was die Technologie angeht. Ich habe drei Branche ausgesucht. Erstmal die KI-Branche, künstliche Intelligenz. Wir haben laut Time Magazine drei von den 10 Top 10 Unternehmen in der Bereich KI kommen aus China, ByteDance, Zhipu und Alibaba. Und später der Professor Herzog wird uns noch mitteilen, dass da enorm viel mehr Unternehmen in dem Bereich in China Forschung und Aktivitäten betreiben, viel mehr als diese drei von 10. Aber wichtig zu sehen ist, keins von den 10 Unternehmen kommt aus Europa, kommt aus Deutschland, kommt aus Europa schon, ein französisches Unternehmen. Und noch extremer sehen wir hier bei den humanoiden Robotern. Und 7 von 10 Top-Unternehmen kommen auch aus China. Und nicht nur das, sondern ein dominierender Anteil, 87% der Auslieferungen sind von chinesischen Unternehmen. Das ist ein Dominanz, die nicht wegzudenken ist. Und als letztes Beispiel haben wir hier Drohnen. Und bei der Drohnen ist es so, dass hier 4 von 10 Unternehmen zwar kommt aus chinesischem Markt, aber allein Dajian als dieser Top-Marktführer macht 70% und mehr Marktauslieferung und Anteil. Und das ist schon heftig. Und wenn man heute über Flugtaxi und Drohnen redet, kommt man an chinesische Unternehmen nicht mehr vorbei. Wie schnell solche neue Technologie als Markt sich verändern und die Marktposition sich verändern können, zeige ich Ihnen euch in dem nächsten Beispiel. Und zwar, das ist auch ein Thema von heute, Operationsroboter als ein Marktsegment. Und hier kann man noch sehen auf globaler Ebene, die amerikanische Firmen dominieren noch. Wenn man jetzt auf den chinesischen Markt anschaut, ist das Bild ganz anders. Von den Top 10 Firmen sind dann dominierende Anteil sind chinesische Firmen geworden. Und wenn man jetzt genauer schaut, den Markt genauer schaut, unter steht noch die Marktvolumen, das ist ganz frisch. Und wir haben ungefähr gleich große Marktvolumen in USA wie in China in 2025. Und aber die sagen wir, die Wachstumsrate in China ist deutlich schneller. Und was noch wichtiger ist, die Penetrationsrate, Durchdringungsrate für Operationsroboter in China beträgt nur ein 30stel von USA. Und das zeigt, wenn sozusagen die Durchdringungsrate in China, wenn das Marktvolumen in China deutlich wachsen wird, das zeigt ja, das wird noch wachsen. Und das wird die chinesische Unternehmen in der Top 10 Liste weltweit auch ganz nach vorne katapultieren und die Machtverhältnisse in diesem Marktsegment wird in Kürze auch ganz anders aussehen. Und das ist die Dynamik, die wir jetzt noch nicht zwar sehen auf der Oberfläche, aber kommen wird. So, China ist bewusst. China macht auch mit der Marktführerschaft auch seine eigene Wirtschaftspolitik. Und dank der Firma KIB haben wir eine neue Updates von dem Markt. Und wir haben neue Zollregulierung aus chinesischem Markt zu melden seit 30. Juni. Und es gibt neue Zollbestimmungen für Maschinenexporte aus China heraus ins Ausland. Es gilt für CNC-Maschinen, Drehmaschinen, Fräsmaschinen und Schleifmaschinen. Und konkret heißt das, Unternehmen müssen jetzt selbst prüfen, ob ihre Ware unter diese Regeln fällt. Und das führt dazu, dass die Unternehmen selbstständig sich melden, Dokumentationspflichten nachgehen muss. Und ist es noch kein Exportverbot, aber die Basis dafür ist schon geschaffen. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie das Playbook, wie USA auch mit anderen Warengruppen betreibt. Und hier ist China auch bewusst über die Führerschaft in bestimmten Technologiesegment. Und wir dürfen natürlich nicht nur über die Potenziale sprechen. Das ist auch ein Risiko, falls deutsche Mittelstandsunternehmen mit chinesischer Technologie ein Businessmodell aufbaut, muss man von Anfang an bitte auch diese Risiken mit bedenken und Plan B überlegen. Das ist total wichtig. Motivieren, dass wir als deutsche Mittelstandsunternehmen dreierlei uns vorbereiten soll. Zum einen, vielleicht fange ich mit dem Punkt 3 an, sollte man vielleicht eine offene Einstellung bei sich entwickeln. Und ich meine, mittlerweile wissen alle, dass China kein Kopieland mehr, das ist richtig, aber ist es noch weit entfernt, dass man offen ist, mit China zu kooperieren, in China zu forschen oder mit China zusammenzuarbeiten, das ist noch weit weg. Das ist für mich persönlich A und O, ob man eine offene Einstellung gegenüber chinesischem Partner, gegenüber chinesischem Markt hat. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn man diese Bereitschaft hat, und sollte man auf jeden Fall sich auf den Weg machen, eine Lehrreise machen. Und das soll keine touristische Reise, keine politische Reise sein, sondern dass man die Dynamik vor Ort selbst erleben soll, als Entscheider, als Unternehmer und gerne auch begleitet mit anderen Unternehmern und von Experten begleitet. Und um den Direktkontakt vor Ort mit Technologiefirmen zu finden und zu führen. Und mit dem Ziel, Punkt 2 in der Mitte, dass man auch pragmatisch Projekte startet. Und das ist ein Weg, wo wir sagen, das ist erfolgsversprechend und zeigt auch jetzt im Moment die Trend, 61% laut IHK der deutschen Unternehmen planen, ihre China-Investition zu erhöhen. Und das als Input. Ich würde in den nächsten Agendapunkt übergehen und ich habe die Gelegenheit, heute ein Interview mit Professor Ottein Herzog zu führen. Ottein ist Professor an der Tongji-Universität und ist zurzeit gerade in Deutschland unterwegs, daher auch guten Morgen, Ottein. Seit 45 Jahren forscht er zum Thema künstliche Intelligenz und als Architekt-Wissenschaftler war er stark in Industrie 4.0 involviert heute ist er zu 50% seiner Zeit in China. Er verantwortet KI-Forschungsprojekte und bricht sozusagen aus dem Maschinenraum der chinesischen KI-Forschung. In diesem Sinne, Ottein, einen schönen guten Morgen nach Bremen, soweit ich richtig einschätze. Ottein, du bist gemutet.
Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung und ich grüße auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Webinar.
Super. Wir wissen, dass gestern war China noch ein Kopieland und heute wissen alle, dass es nicht mehr der Fall ist. Aber wie würdest du tatsächlich den Stand der KI-Technologie in China heute einordnen? Im Vergleich zu den USA und zu Europa, wo liegt China vorne, wo gibt es Nachholbedarf?
Vielleicht bevor ich zu KI komme, noch eine andere Zahl. Es gibt eine wissenschaftliche Zeitschrift, da ist es sehr schwierig, was zu publizieren, das ist Springer Nature. Und die machen jedes Jahr einen Index, wo welche Forschungsinstitutionen weltweit am meisten in dieser Zeitschriftenreihe publizieren. Und das Allerneueste ist, dass unter den ersten 10 Forschungsinstitutionen sind 9 chinesische. Da ist an dritter Stelle nur noch Harvard und alles sonst sind chinesische Institutionen. Und da geht es nicht nur um KI, da geht es um die gesamte Bandbreite der Forschung. Das sollte uns klar machen, dass sozusagen der erste Schritt zur Innovation ist ja oft Forschung, dass China da auch noch viel breiter unterwegs ist als KI. Aber zum Stand der KI-Technik, weil das ja natürlich im Moment sehr, sehr aktuell ist, kann ich sagen, dass die National Development and Reform Commission der chinesischen Regierung hat gesagt oder hat veröffentlicht, Der Umsatz in KI in 2025 war schon 147 Milliarden Dollar und die rechnen in diesem Jahr mit einem 30-prozentigen Zuwachs. Und das heißt mit anderen Worten auch, dass die Durchdringung der Hauptindustriesektoren schon ungefähr bei 80% liegt in China. Und das ist schon eine außergewöhnlich hohe Zahl. Das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen, weil ich viele Vorträge auf Industriekonferenzen in China halte. Da sitzen wirklich zum Teil Tausende von Leuten in dem Konferenzraum und Tausende sind noch online mit dazugeschaltet. Also es gibt ein unheimliches Interesse und die Leute machen da auch. Der Punkt ist, dass in China man mit den generativen Sprachmodellen im Grunde genommen schon fast gleich auf ist wie in USA. Huawei, Alibaba haben ausgezeichnete Modelle. Es gibt kleine Firmen, die wirklich mit viel Gehirnschmalz die den Aufwand für diese Modelle, für das Training und auch hinterher für die Nutzung mit Hirnschmalz sehr viel niedriger gebracht haben, als das in den USA der Fall ist. Und das heißt tatsächlich, dass man in China mit diesen Sprachmodellen auch in der Industrie schon sehr stark arbeitet. Das wird zum Beispiel oder wurde auch klar, in Shanghai ist gerade die World AI Konferenz 2026 gelaufen. Die gibt es eigentlich seit 6 Jahren. Das ist bisher eigentlich immer eine Industriekonferenz gewesen mit Riesenausstellungen. War dies Jahr auch. Dies Jahr ist noch eine große wissenschaftliche Konferenz dazu gekommen. Und es ist tatsächlich so, dass im Grunde genommen man sagen kann, es gibt schon tausende von Branchen, die KI ermächtigt sind in China. Und man guckt da auf Effizienz durch KI-Einsatz, dass man die Entwicklung schneller macht durch KI-Einsatz und dass man durch KI auch neue Geschäftsmodelle entwickeln kann.
Ja, China ist schnell, China investiert viel und man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, China hat ein anderes Businessmodell in der Bereich KI-Forschung als USA. Du hast ja vorhin eine große Zahl Investitionen in dem KI-Bereich angeht, gesagt. Und ich habe auch noch zusätzlich mit Experten gesprochen, was berichtet wird. Dieselbe Summe, was in USA investiert wird und wie in China, die haben ganz unterschiedliche Wirkungen, weil USA allein schon durch diese, sagen wir, Börseblase muss eine Investition schon groß sein. Und in China sind die Gelder wirklich sehr, sehr intensiv investiert. Und vergleichbar wie in Deutschland ja auch, dass man mit wenig Investitionsmittel vieles erreichen kann. Ähnlich ist in dem Bereich KI-Modell. Zum Beispiel in USA fliegt ein sehr zentralistisches KI-Modell und in China ist diese Kultur deutlich dezentraler. Kannst du das uns erklären? Warum dieses dezentrale KI-Modell vielleicht für die Industrie, für deutschen Mittelstand besser ist?
Ja, dazu gehört natürlich erstmal Technologie, dass man das machen kann. Und die kleinen KI-Firmen in China, zum Beispiel Minimax, zum Beispiel auch DeepSeek, Moonshot AI, die haben große Modelle, die haben aber auch diese Modelle verkleinert, ohne die Fähigkeiten ganz stark zu verkleinern. Die sind also fast so gut wie die ganz großen Modelle. Und man hat dann das Ganze auch noch Open Source gemacht. Das heißt, man kann sich tatsächlich das Modell runterladen, einschließlich aller Gewichte. Das heißt, es bleibt nicht sozusagen bei der Herstellerfirma hängen, sondern man kann alles lokal tatsächlich zum Beispiel sogar, wenn man ein relativ kleines Modell sich runterlädt, auf ein Notebook, auf ein Mac zum Beispiel, kann man das schon fahren. Und ein bisschen größere Modelle, da braucht man halt ein bisschen größeren Server. Man kann aber alles on-premises machen und das ist natürlich eine tolle Sache. Und dazu kommt, dass man dann solche kleinen Modelle auch noch zusammenarbeiten lassen kann. Im Grunde genommen so wie man das mit dem Multi-Agenten-System schon vor mehr als 30 Jahren begonnen hat. Diese Forschungsergebnisse aus dem Multi-Agenten-System lassen sich auf die Zusammenarbeit von solchen Modellen auch übertragen, sodass man jetzt sozusagen Modellexperten hat, die dann zusammenarbeiten können und die dann jeweils natürlich auch auf anderer Hardware laufen können, aber immer innerhalb einer Firma zum Beispiel. Und das ist für viele Firmen natürlich ganz wichtig, dass keine Daten nach außen abfließen.
Ja, da verstehe ich das Vorteil, dass man bei einem monopolistischen Modell von USA vielleicht die Daten alle extern exportiert wird, während ein dezentrales Modell die Daten Know-how weiterhin bei den Unternehmen bleiben. Das ist sehr interessant, dass gerade bei dieser Technologie USA ein zentralistisches Modell fährt und China eher ein, ich sag mal, liberales Modell, ist ja sehr interessant zu beobachten. Was hier hast du eine Prognose, wo die Potenziale liegen für den deutschen Mittelstand Firmen in Zusammenarbeit mit chinesischen Firmen in dem Bereich industrielle künstliche Intelligenz Intelligenzapplikationen?
Ja, der deutsche Mittelstand ist natürlich riesig und da kann man nicht einfach so alles über einen Kamm scheren. Aber ich kann mir vorstellen, wenn deutsche mittelständische Firmen mehr in das Systemdenken reingehen und Subsysteme anbieten können, also eine Kombination von Hardware mit zum Beispiel solchen generativen Systemen, dann könnte das ein entschiedener Wettbewerbsvorteil sein. Auch wenn man sich überlegt, in China redet man inzwischen von Industrie 5.0 und das heißt natürlich man redet von diesen generativen Systemen. Wenn wir mit unserer Erfahrung mit Industrie 4.0 da jetzt auch noch stärker einsetzen würden und generative Systeme stärker bei uns in Produktion, in Entwicklung, natürlich auch mit den ganzen Geschäftsprozessen einsetzen würden, dann hätten wir, denke ich, immer noch eine sehr, sehr gute Chance, da im Wettbewerb ganz vorne zu sein. Es gibt da sicher einige schöne Beispiele, wo auch Mittelständler, zum Beispiel die Firma Roman, die ist ganz stark ins Laserschweißen mit Kupfer eingestiegen und das war genau das, was man für die Batterieproduktion und für die Elektroautos braucht und deshalb sind die da richtig gut angekommen. Das heißt, man muss gucken, wo sind die Marktlücken auch und dann muss man möglichst mit Subsystemen versuchen, diese Marktlücke auszufüllen.
Ja, Ortein, ich würde natürlich sehr gerne mit dir noch weitere Inhalte besprechen, diskutieren. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Das Gespräch ist ja so ein bisschen als Vorspeise zu sehen. Und du stehst auch unsere Teilnehmer sicherlich zur Verfügung. Und bei Anfrage die Kontaktdaten von dir weitergeben?
Ja, sicher gerne.
Ich kann nur alle motivieren. Ich habe aus jedem Austausch mit Ortein immer was gelernt. Und wir können Ortein auch in Shanghai besuchen, in seinem Forschungslabor oder bei KI-Forschungszentrum von Tongji-Universität. Und vielen Dank, Ortein, für deinen Beitrag. Und du bleibst bei uns jetzt noch in der Runde erhalten, falls da Frage kommt.
Aber klar, ja? Gerne. Vielen Dank.
Super. Danke. Und wir gehen weiter mit unserem Agenda-Punkt. Und als nächstes habe ich, wie angekündigt, Herrn Ruven Prochnow. Ruven, danke, dass du heute Zeit nimmst und Ich habe schon vorher dich als positives Beispiel angekündigt. Ich bin selber auch sehr gespannt auf deine Geschichte. Und wir machen einen Technikwechsel und du kannst gleich auch das Wort schon übernehmen, Uwen.
Klasse, super. Vielen, vielen Dank für die Einladung und auch die etwas andere Sichtweise dahinter. Hier in dem Text steht ja gleich ein bisschen drinne in der ersten Folie. Deutschland versus China. Dabei ist es eigentlich viel, viel interessanter zu schauen, welche Wege haben wir, um gemeinsam zu wachsen. Nicht alle Technologiefelder, die wir in der Vergangenheit besetzt haben, bleiben weiterhin in Deutschland. Das ist, glaube ich, aus den letzten Jahren klar geworden, sondern es wird sich einiges nach China verschieben. Und die Frage ist, wie kriegt man das jetzt eben halt gescheit zusammen? Und wir haben einen Weg dazu gefunden, das Ganze als Integrator dann nachher zu nutzen. Und darüber möchte ich euch so ein bisschen heute mitnehmen. Als allererstes nochmal ganz kurz vielleicht zwei, drei Worte zu mir. Du darfst gerne schon mal eine Seite weitermachen. Dass man einmal so weiß, wer bin ich, was mache ich. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma EF Robotics und wir haben eigentlich angefangen mit einem Robotikbereich, der weniger mit humanoiden Robotern zu tun hat, sondern ganz klar eben halt Intralogistikprojekte und Reinigungsrobotik. Das ergänzt sich da in den Bereichen ganz gut. Und sind von da aus dann relativ schnell in den Bereich humanoide Robotik übergegangen, einfach aus der Tatsache, dass ich ja relativ häufig in China bin und schon recht früh davon mitbekommen habe, dass das ein nächstes interessantes oder wie würde man heutzutage sagen, das nächste heiße Scheiß sein kann, über den man später weiterspricht. Von daher war das für uns natürlich sehr früh schon ein Weg zu sagen, wir gucken, wie weit wir da schon am Zahn der Zeit sind, um zu identifizieren, wird sich das nachher durchsetzen oder nicht. Und wenn ich jetzt mal zurückschaue, so die letzten 3 Jahre, dann sind, was ich in den letzten 3 Jahren in der humanoiden Robotik verändert hat, das kann man eigentlich schon mit einer Revolution gleichsetzen. Es sind so viele Veränderungen stattgefunden, dass man sagen kann, das, was wir 2024 in der Anfangszeit hatten, war sowas von buggy. Das hat kaum funktioniert. Man konnte froh sein, wenn so ein Roboter dann irgendwie für einen gewissen Zeitraum geradeaus laufen konnte und dabei das Gleichgewicht nicht verloren hat. Und wo wir jetzt im Jahre Mitte 2026 stehen, ist eine riesige Weiterentwicklung. Und die Geschwindigkeit, die hier da ist, das ist der Punkt, auf den ich hier auch noch so ein bisschen mit eingehen möchte. Wir können nochmal die nächste Folie weitergehen. Das ist ja quasi das, was ich gerade schon gesagt habe, ne? Humanoide Robotik, Intralogistik, Materialtransport, also AGVs und AMRs, die wir gemacht haben. Reinigungsrobotik ergänzt sich dadurch natürlich super, ist allerdings auch der völlig langweiligste Bereich, über den man sprechen kann, denn Reinigungsrobotik ist absolut unsexy. Das hat zwar den höchsten ROI, jetzt rein was Robotik betrifft, weil es eben ab dem ersten Tag sinnvoll ist, aber niemand spricht gerne über Bodenreinigung, von daher lassen wir den Teil mal raus, sondern gehen einfach quasi genau dazu über, was passiert dann in der humanoiden Robotik. Und ich möchte darauf gleich so ein bisschen eingehen, auf die Wege, was kann China da in der Situation unserer Erfahrung halt einfach ein bisschen besser und wo können wir die Punkte besetzen, wo China vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Auf der nächsten Folie sehen wir einmal so ein bisschen Kunden, mit denen wir gerade im humanoiden Robotikbereich zusammenarbeiten. Das ist jetzt der klassische deutsche Querschnitt, den wir da so ein bisschen drin haben, die alle sich auf den Weg machen. Und das ist vielleicht, wenn es ein Takeaway aus meinen paar Minuten hier gibt, dann sind das vielleicht der allererste Punkt, anfangen. Einfach sich mit dem Thema beschäftigen. Denn wenn ich eine Sache mit 100%iger Gewissheit sagen kann, dann ist es, dass humanoide Robotik gekommen ist, um zu bleiben. Die werden nicht wieder weggehen. Und jeder, der sich jetzt damit beschäftigt, der hat einen strategischen Vorteil, sich wirklich jetzt schon damit zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass man jetzt eben halt sofort in die Dimension denken muss, wie schaffe ich die nächsten 500 Geräte an? Wie sorge ich dafür, dass die 500 Geräte bei uns im Unternehmen sofort produktiv sind? Sondern das erste Projekt sich rauszunehmen, eigenes Wissen dahinter aufzubauen und eben in diesen Weg zu starten. Denn egal, wie es nachher passiert, ob humanoide Robotik nachher auf 2 Beinen durch die Fabrik läuft oder ob es dann nachher so ist, dass da Rollen drunter sind, ob die nachher 4 Beine haben, 8 Arme, das mag alles noch undefiniert sein. Und das kann sicherlich sich auch noch ändern in der Zukunft. Aber die Art der Robotik, dass wir eben halt mobile Robotik kombinieren mit eben halt der Möglichkeit, Manipulatoren, egal ob es jetzt Hände sind oder ob wir da irgendwas anderes nachher vorne dran setzen, aber dass wir eben halt in der Lage sind, im Vergleich zu einer klassischen linearen Automatisierung, wo wir einen festen Roboter an einen Standort geschraubt haben, der nicht beweglich gewesen ist und damit eben ja eine maximale Ausweichlänge seiner Arme hatte, dass wir den jetzt mobil haben. Und damit eben natürlich eine Sache lösen können, nämlich, dass wir tatsächlich in der Lage sind, an unterschiedlichen Standorten unterschiedliche Tätigkeiten durchzuführen. Und diese Varianz ist nachher der Vorteil, warum humanoide Robotik dahinter so gut dafür passend ist. Genau, wir können auch noch mal ein bisschen weitermachen. Wir haben hier einfach einmal ganz kurz die wichtigste Thematik. China kann eines wunderbar, was wir in Deutschland so ein bisschen, ich will jetzt kein Deutschland-Bashing betreiben, aber in Deutschland, the German Angst ist in so ziemlich jedem Projekt drin. Egal welches der großen Logos, die wir gerade eben angeguckt haben, ist immer erstmal ein riesiger Lastenheftkatalog vorneweg. Wir müssen vorneweg hunderte Sachen durchchecken, bevor wir überhaupt das erste Mal ins Tun kommen. China macht das ein bisschen anders und da können wir uns durchaus etwas abgucken. China sagt sich nämlich als allererstes, lass uns doch mal ausprobieren, lass uns doch erstmal machen. Und nachdem wir gemacht haben und herausgefunden haben, dass irgendetwas funktioniert, können wir uns auch über diese Themen wie zum Beispiel Sicherheit, ne? Also egal, ob das jetzt in dem Fall Datenschutz ist, das gehört natürlich vorneweg damit dazu, aber man kann über alle Themen im laufenden Prozess natürlich viel, viel besser werden. Also ist unser wichtigster Fokus dahinter zu sagen, okay, erstmal das Projekt starten und dann im Prozess besser werden. Das ist das, was wir aus China lernen, einfach die Geschwindigkeit zu adaptieren, zu sagen, okay, die sind da sehr schnell. Wenn die etwas ändern auf einem Massenprodukt, dann ist es halt eben auch so, wir sehen jetzt hier zum Beispiel den Unitree, das ist einer unserer Hardware-Partner. Bei denen ist es zum Beispiel so, dass man die vordere Brustplatte einfach identifiziert hat, dass die nicht sinnvoll war, wie sie in der Version 1 dann gewesen ist. In Deutschland hätte man jetzt Folgendes gemacht. Man hätte angekündigt, es kommt eine Version 2.0, 2.1 oder was auch immer und hätte dann eben gesagt, bis zu dem Zeitpunkt verkaufen wir das eine, ab dem Zeitpunkt verkaufen wir etwas anderes. China macht das nicht oder zumindest Unitree hat das nicht gemacht. Bei Unitree packt man dann halt einfach die nächste Sendung aus und wundert sich auf einmal, dass diese Brustplatte anders ausschaut, damit der Lautsprecher, der sich dort hinter befindet, eben eine bessere Wirkung erzeugen kann. Das ist jetzt dreimal passiert. Es ist immer noch ein und das gleiche Produkt, aber man hat eben durchaus kleine Veränderungen an dem Roboter. Dazu werden aber keine riesigen Versionsänderungen geschrieben. Dazu wird jetzt nicht irgendwie das angekündigt, dass eben der Lautsprecher jetzt nicht mehr 2,x Watt hat, sondern 3, sonst wie was, sondern es wird halt einfach umgebaut und man bekommt dann einmal etwas in die Hand, was sich dann leicht verändert hat. Wenn das Major Changes sind, also Sachen, die großteilig und wichtig sind, da kann China wiederum von uns lernen, tatsächlich irgendwo eine Versionierung einzubauen, dass man im Zweifel nicht auf einmal merkt, dass eine Hardware dann zwar in sich konsistent, aber dann nicht mehr kompatibel miteinander ist, wenn auf einmal einzelne IMU, also einzelne Platinen dann anders aufgebaut werden, die nicht mehr abwärtskompatibel sind. Das heißt also, ich kann alte Produkte oder ältere Produkte in dem Moment dann schwieriger reparieren, weil eben ab einem gewissen Zeitpunkt da ein neues Bauteil eingebaut worden ist. Ja. Das sind Sachen, aus denen sich da natürlich eben halt ein sehr, sehr großer Markt ergibt. Denn, das wäre jetzt die nächste Folie. Denn, das habe ich gerade quasi genau erzählt, kürzere Iterationszyklen. Ich bin etwas schneller durch die Folien durch, als da dann steht. Denn das ist genau der Punkt dahinter, was wir jetzt eben in der Situation als Integrator nachher machen können, wenn wir eben Produkte aus China hinzuziehen. Wir können sie hier vor Ort eben entsprechend besser machen. Wir können hier Sachen drauf aufbauen, die man dann im Zweifel braucht. Wenn wir an VW zurückdenken, VW kommt selten auf die Idee zu sagen, okay, ich möchte irgendetwas von der Stange haben, sondern jeder, der mal mit VW zusammengearbeitet hat, weiß, die haben eine ganz genaue Vorstellung von dem, was sie haben wollen. Und wenn das dann ein Roboter ist, der 2 Zentimeter breiter oder 3 Zentimeter höher ist, dann fällt zum Beispiel ein chinesischer Lieferant sehr schnell raus. Warum? Weil der Chinese eben generell sehr gut ist da drin, ein Produkt fertig zu designen und dann dieses Produkt auf Masse zu produzieren. Wenn es aber eine Individualanforderung ist, zu sagen, okay, ich brauche das Gerät genau zweimal, und nicht mehr, dann wird das für den Chinesen grundsätzlich mehr oder weniger interessant in der Situation. Da kommen dann aber natürlich die Sondermaschinenbauer ins Spiel, die dann eben genau die Expertise dafür haben, zu sagen, wie kriege ich dann ein Projekt mit einer geringen Stückzahl auch gefertigt. Und das interessiert dann in dem Moment den chinesischen Großlieferanten nicht. Das ist aber dann eine sehr, sehr gute Nische, die ja auch in der Vergangenheit schon dann der Spezialmaschinenbau besetzt hat und auch hier weiterhin besetzen kann. Der interessante Teil dahinter ist jetzt, was tun wir? Wir nehmen die Hardware, die dann aus China kommt und setzen hier eben halt ein deutsches Softwarearchitektur obendrauf. Bedeutet also, wir haben gerade eben den Unitree gesehen. Wir nehmen zum Beispiel den G1. Das ist eines der Geräte, das wir am häufigsten in Integrationsprojekten mit umsetzen und fangen erstmal gemeinsam mit dem Kunden an. Die Hardware kommt aus China. Wir haben die Software dazu außenrum gebaut. Wir haben die Architektur entwickelt. Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Auch hier muss man so ein bisschen drauf aufpassen. Was sind Next Shiny Objects, also jeden Tag steht irgendjemand auf und meint, dass er bei den humanoiden Robotern den heiligen Gral der Modelle gefunden hat. Und man kann sich jetzt mit den KI-Modellen, durch die so ein humanoider Roboter läuft, kann man den ganzen Tag nichts anderes damit verbringen, als neue Sachen auszuprobieren. Irgendwann muss man aber einmal festlegen, was ist jetzt der Fahrplan, mit dem wir arbeiten wollen. Unsere Aufgabe ist das Spielen, aber unseren Kunden ganz klar natürlich zu sagen, okay, das hier sind validierte Modelle, mit denen haben wir gearbeitet und damit können wir eben halt sicherstellen, dass zum Beispiel eine klassische Greifbewegung, Pick-and-Place, Bin-Picking-Aufgaben, dass die eben halt funktionieren. Und das ist wiederum unsere Aufgabe und nachher auch das, wofür wir bezahlt werden, um eben halt diese Softwareauswahl und nachher auch die Möglichkeit, was kann so ein humanoider Roboter heutzutage wirklich leisten, umzusetzen. Heißt also, der erste Punkt ist, wir können die Struktur vorgeben, weil das können wir tatsächlich recht gut, uns Gedanken darüber zu machen, wie so eine Softwarearchitektur sein sollte, was nachher das Endziel ist, vom Ende her denken zu sagen, okay, was muss dafür der Roboter vorne können, welchen Input brauchen wir insgesamt, damit das Ganze gut funktioniert. Und das ist eine unserer größten Aufgaben, damit man eben halt jetzt nicht gleich in diese, ja, ich sag jetzt mal, in diese Situation verfällt, dass man 500 Stück gleich umsetzen möchte, ist meine Empfehlung ganz klar daraus zu sagen, mit einem einzigen Projekt anfangen, sich einen Use Case vornehmen und mit diesem Use Case das allererste Mal Erfahrungen zu sammeln. Warum? Eines der wichtigsten Sachen, was humanoide Robotik in der Zukunft betrifft, ist, wenn die dann in dieser Stückzahl nachher kommen, 500, 1000, 2000 Geräte, die in einer Fabrik durch die Gegend laufen, dann werden wir Personal brauchen, menschliches Personal brauchen, das diese Geräte nachher maintaint, das dafür sorgt, dass diese Geräte laufen. Wer bringt denen neue Fähigkeiten bei? Früher haben wir gesagt, wir programmieren die Geräte, heutzutage nennt sich das dann Fähigkeiten beibringen. Wie trainiert man also eben diese Modelle? Und da ist meine ganz, ganz klare Empfehlung, eigenständiges Wissen aufzubauen und eben sich damit zu beschäftigen und zu schauen, wie kann ich das hinbekommen, dass ich hier davon partizipiere. Wenn wir an den Maschinenbau denken, ist zum Beispiel eine sehr, sehr interessante Variante für die Zukunft. Wenn ihr aktuell eine Maschine verkauft, dann habt ihr eine Maschine, die macht nachher irgendetwas bei dem Kunden, wird aber typischerweise durch einen Menschen bedient. Und selbst wenn ihr jetzt als Maschinenbauer sagt, ich weiß gar nicht, was ich bei mir jetzt im Sondermaschinenbau mit einem Humanoiden soll, weil ich habe so viele verschiedene Tätigkeiten, bis ich dem die beigebracht habe, da sind wir alle schon in Rente, dann ist es aber doch durchaus vielleicht ein interessanter Gedanke zu sagen, wie kann ich denn das, was ich meinem Kunden als Maschine nachher anbiete, schon gleich in einem System anbieten, in dem der humanoide Roboter nachher zum Beispiel das Beladen eines Bearbeitungszentrums mit übernimmt. Also baue ich meine eigene Maschine, die ich habe und die ich verkaufe, noch um einen weiteren Bestandteil, nämlich einen humanoiden Roboter, dazu und trainiere einen humanoiden Roboter damit an, damit der diese Maschine zukünftig bedienen kann. Dann habe ich A, einen Vorteil gegenüber meinem Endkunden, nämlich ich kann dem sagen, du kaufst bei mir nicht einfach nur die Maschine, sondern du bekommst bei mir gleich ein gesamtes System. Ich bin jetzt mit dem Namen Dark Factory ein bisschen vorsichtig, weil zu einer wirklichen Factory, die nachts oder generell die ganze Zeit über abgeschlossen ist und nie wieder ein Mensch drin ist, ist der Weg noch ein bisschen weiter. Aber es ist der erste Schritt dahin. Und wenn ich eben jetzt schon anfange zu denken und zu sagen, okay, ich liefere die Maschine, ich habe das Bearbeitungszentrum für, bleiben wir mal im Metallbereich, und da muss jetzt irgendwie ein Werkstück eingelegt werden, das Werkstück müsste da wieder raus. Wie kann ich A, meine Maschine so weit schon denken, dass es ein Humanoider in der Zukunft bedienen kann? Welche Schnittstellen brauche ich dazu? Brauche ich irgendetwas, was der physisch auslösen kann? Und wie integriere ich jetzt eben halt so einen Humanoiden da drinnen, dass diese Maschine nachher beladen und entladen wird? Und auf einmal habe ich eine Wertschöpfungskette, die sich verlängert. Ja? Und zwar kann ich dann auch, egal ob ich jetzt auf den Humanoiden aus China gehe oder ob ich jetzt einen Humanoiden nehme, der dann irgendwann auch in Europa hergestellt wird und auch dann wirklich funktioniert, nutze, ist das Wissen dahinter aufzubauen, wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Klasse Robotik um, eines der wichtigsten Punkte. Und der zweite Punkt, der steht hier drauf, Zulieferer für Komponenten und Verschleißteile zu sein. Wenn wir der Skalierung glauben dürfen, und das ist zum Beispiel eine Zahl 38 Milliarden Euro Umsatz, die dann eben im Jahr 2035 mit den Geräten erzielt werden soll, ohne Software und Applikation, sondern reine Hardware-Produkte, laut Goldman Sachs, ist es eben halt so, wer soll dann nachher für diese 38 Milliarden Euro oder Dollar, wer soll denn da nachher die Hardware-Ersatzteile liefern? Die Geräte werden kaputt gehen. Wir können da einfach nur eine ganz, ganz einfache Analogie annehmen. Das haben wir aus dem Automobil schon gehabt. Ja, es gab ja nicht flächendeckend mit dem ersten Automobil sofort überall Werkstätten. Und es gab auch nicht überall Ersatzteile verfügbar. Und hier kann ein sehr, sehr interessanter Bereich meiner Meinung nach daraus entstehen, nämlich tatsächlich Sekundärprodukte, Komponenten, Verschleißteile nachher zu produzieren und herzustellen, die dann eben halt diese Wertschöpfungskette, die nicht komplett aus China kommen, werden kann, zu ersetzen und eben Motoren anzubieten. Wir haben ja das Fachwissen in Deutschland. Wir bauen ziemlich gute Elektromotoren. Wir haben alle Komponenten, die in so einem humanoiden Roboter drin verbaut sind, könnten wir in Deutschland tatsächlich auch liefern. Und hier ergibt sich meiner Meinung nach eine sehr, sehr große Chance in der Zukunft, eben zu sagen, dass dieses Sekundärgeschäft, Komponenten und Verschleißteile, Ersatzteile dahinter darzustellen, eben entsprechend mit unterzubringen. Genau. Machen wir die nächste Folie gerne. Das, was daraus natürlich passiert ist, kein chinesisches Unternehmen wird es schaffen, in Deutschland eine eigene, richtig gute Servicestruktur aufzubauen. Das ist aus der Entfernung relativ schwierig. Das heißt also Wartung, Reparatur, Ersatzteile, Qualifizierung und eben halt das Wissen dahinter nachher aufzubauen. Das ist der Meinung nach mein Weg, den wir eingeschlagen sind, den wir nutzen, um zu sagen, okay, wenn ein Gerät kaputt geht, dann könnte ich heutzutage, also ich weiß nicht, wer eben halt schon mit chinesischen Maschinenbauern zu tun hatte, die einem eine Maschine liefern, die haben dann im Zweifel einen WhatsApp-Support und man hängt dann mit einer Kamera und WhatsApp vor der eigenen Maschine und versucht, Fehler zu beheben. Ja, das ist aber nicht so wirklich der Anspruch, den nachher ein Endkunde hat. Der Endkunde möchte gerne, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass irgendjemand Fachkundiges kommt, das Ding wieder in Gang bringt und so schnell wie möglich wieder dazu führt, dass die Maschine läuft. Und deswegen ist das ein sehr, sehr interessanter Markt, losgelöst von der Hardware, eben halt sich tatsächlich um das Thema Wartung, Reparatur und Ersatzteile zu kümmern. Was brauchen wir dafür? Das wäre jetzt die nächste Folie. Was brauchen wir dafür, wenn wir uns das Ganze jetzt angucken? Na, in Deutschland haben wir eben den Vorteil, dass wir ein paar Sachen dann doch nachher ein bisschen besser uns angucken. Wir hatten gerade eben genau das Thema des Datenschutzes. Was ist denn jetzt, wenn ich dann KI-Modelle nutze, die dann irgendwo die Daten hinschicken? Und gerade in so humanoiden Robotern befinden sich ja eine ganze Menge Kameras, die sie brauchen, um nachher ihre Umgebung wahrnehmen zu können. Was mache ich denn jetzt mit den Daten? Und hier fassen jetzt gerade zwei Vorträge ziemlich gut zusammen. Denn wir empfehlen immer bei jedem chinesischen Modell, also Unitree, Agibot, mit denen wir zusammenarbeiten, empfehlen wir natürlich ganz klar, keine Modelle zu nehmen, bei denen wir nachher Daten irgendwo in der Cloud speichern, sondern genau den Ansatz, den wir gerade schon gehört haben. Wir trainieren auf lokalen Systemen, sodass alles, was in der Fabrik antrainiert wurde, eben halt auch in der Fabrik bleibt. Also dass die Daten des Unternehmens im Unternehmen bleiben. Wir trainieren lokal darauf, wie ein Roboter die Welt wahrnimmt. Und das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Einschätzung dazu, um zu sagen, wo die Reise hingehen kann. Denn ein lokales Modell, egal wo ich jetzt die Hardware gebaut habe, das lokale Modell trainiere ich natürlich logischerweise auch lokal. Und damit haben wir natürlich eine Wertschöpfung, die in Deutschland und Europa weiterhin stattfinden muss, nämlich an dem Standort, an dem so ein Roboter nachher eingesetzt werden soll oder mehrere Roboter eingesetzt werden sollen. Und das ist eben daraus kommend eine wunderbare Möglichkeit mit eben halt, ich bin normalerweise nicht der Fan des Datenschutzes, ja, in dieser Situation ist es aber natürlich ein ganz, ganz spannender Punkt, weil lokal laufende KI-Modelle ein neurales Netzwerk formieren, womit ich dann halt eben nachher humanoide Roboter insgesamt im Unternehmen sehr gut einsetzen kann. Ja, also ich trainiere das Modell lokal, habe es dann eben entsprechend auf den vorhandenen lokal eingesetzten humanoiden Robotern und keine der Daten, die ich dort habe, über zum Beispiel meine Produktionsweise oder über spezielle Teile, die ich da produziere, gehen dann eben entsprechend nach draußen. Genau. Und ja, die eigentliche Integrationsleistung dahinter ist nachher kulturell. Das ist eigentlich der interessante Teil. Man muss den Chinesen dahinter etwas verstehen. Ein Chinese, der ein Produkt verkaufen möchte, hat eine ganz, ganz wichtige Kennzahl für sich. Das ist, wie setze ich möglichst schnell möglichst viel Produkte ab? Das ist hier nicht unbedingt ganz kongruent mit dem, was wir in Deutschland haben. Wenn wir so an einige Projekte denken, dann dauert das bei uns zwischen dem ersten Kontakt und einer wirklichen Projektumsetzung locker ein Jahr. Und wenn wir dann ein Sales Cycle in China sehen, die dann eben mal halt sagen, okay, wir erwarten, dass ihr als Distributor x Geräte im Jahr verkauft, dann verstehen sie den deutschen bzw. den europäischen Markt in der Situation nicht. Und wir verstehen uns da in dem Moment sehr, sehr gerne als partnerschaftliche Brücke, um ganz klar zu machen, hey, wir brauchen hier etwas länger. Wir sind hier nicht so schnell, dass wir eben halt sagen, okay, wir haben einmal mit irgendjemandem in einem großen Konzern gesprochen und am nächsten Tag kommt eine Bestellung, sondern der Weg dorthin, bis man überhaupt erstmal Hardware installieren kann, sind ganz, ganz viele lokale Themen, die wir klären müssen. Da gehört der Datenschutz dazu, da gehören ja alle anderen Stakeholder nachher mit dazu, egal ob das unser Betriebsrat ist, der gerade bei humanoiden Robotern nicht immer sofort amused ist, das kann man sich auch vorstellen, dann ist es halt eben so, dass es eine ganz, ganz wichtige Komponente dahinter ist, auch den Kollegen in China und den Partnern in China klar zu sagen, dass der Markt hier vor Ort ein bisschen anders tickt. Und unsere Erfahrung ist, dass alle chinesischen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, eben halt sehr dankbar dafür sind, dass wir denen eine echte Markteinschätzung zu Deutschland geben und denen eben halt ganz klar mitgeben, dass hier manche Sachen einfach Beziehungsaufbau brauchen. Ja, dass wir im Vergleich zu einem Chinesen, der einfach sehr gerne sagt, ja, okay, wenn das funktioniert und du sagst das, dann kaufe ich das. Wir hier in Deutschland eben halt eine Sache machen müssen. Wir müssen Sachen erstmal zeigen. Wir müssen erstmal zeigen und beweisen, dass es funktioniert hat, bevor der deutsche Kunde kauft. Und das mag vielleicht in anderen Teilen der Welt, auch in den USA, ein bisschen anders sein, die sich etwas schneller begeistern und etwas schneller anstecken lassen. In Deutschland brauchen wir eben halt nicht einfach nur, das kann der auf dem Blatt Papier, sondern zeig mal, dass der das Ganze dann auch entsprechend kann, dass wir das erst umsetzen müssen. Und das braucht Zeit. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Themen, eben halt sich dem Bewusstsein zu unterliegen, dass in China der Gedankengang, Business zu machen, etwas anders ist, als es das in Deutschland ist und da immer wieder den Kontakt zu suchen und partnerschaftlich daran zu arbeiten und klar zu erklären, dass der deutsche Markt eben davon ein bisschen abweicht und ein bisschen anders ist. Okay, vorletzte Folie. Ich hatte es gerade schon mal genannt, das sind jetzt quasi nochmal kurz die Zusammenfassung dahinter, dass wir gerade eben die Hardware zum Einsatz bringen, europäische Software und Integration draufzusetzen. Eines der Bestandteile ist, die bei uns sehr, sehr gut funktioniert. Als zweites eben halt lokale Sourcing-Modelle aufzubauen für Ersatzteile und eben halt Umbauten, die relevant sind. Ja, wir beziehen aus China eben halt bei Unitree den Roboter. Wenn jetzt aber gewisse Umbauten am Roboter notwendig sind, weil wir zum Beispiel weitere Sensoren hinzubauen müssen, haben wir hier in Europa sehr, sehr gute Sensorikhersteller und die kombinieren wir dann zu dem entsprechenden Pilotprojekt, der dann in der Kombination aus chinesischer Hardware plus Sensorik plus eventuell anders gebaute Gripper, anders gebaute Handapplikationen, die dann eben halt nachher das Endprodukt darstellen. Das ist eines der wichtigsten Wege, die wir dahinter gefunden haben. Das zweite oder auch der zweite Punkt dahinter und das dritte eben halt diese Brückenkompetenz darzustellen, einem chinesischen Anbieter und einem chinesischen Lieferanten klar zu erklären, wie der Markt hier vor Ort funktioniert, die auch mitzunehmen in die Reise und zu erklären, warum das bei uns hier bei einigen Sachen etwas länger funktioniert. Was wäre jetzt abschließend der letzte und vielleicht interessanteste Tipp dazu? Wie wäre so der erste Schritt? Was kann man als erstes machen, wenn man sich mit dem Thema humanoide Robotik auseinandersetzt? Möchte, ist, wie gesagt, wichtiges Takeaway, anfangen, Sachen ausprobieren. Was haben wir dazu gemacht? Bei uns gibt es die Möglichkeit, humanoide Roboter nicht sofort zu kaufen, sondern einfach erstmal zu mieten. Für ein 6-Monate-Projekt, um zum Beispiel zu sagen, wir wollen einmal validieren, ob das für uns zukünftig der Markt ist, ob wir da überhaupt zukünftig eine Chance sehen, dass wir humanoide Robotik selbst einsetzen wollen. Das ist eine Hürde, die wir eben halt ganz bewusst senken, um natürlich den Einstieg in diese Bereiche einfacher zu machen. Das zweite ist, Wissen aufbauen. Wissen aufbauen, wie programmiert man so etwas? Was kann KI dahinter jetzt schon umsetzen? Also können wir mit der KI schon die Programmierung von solchen Systemen vereinfachen? Wir programmieren mittlerweile auch kaum noch per Hand, sondern das, was wir tun in unserem Team, ist es, dass wir die KI programmieren lassen, gut prompten und natürlich dann eben kontrollieren. Ja? Bei uns geht kein System oder keine Software irgendwie nachher an den Markt, bevor das nicht wirklich nachher eine Hardware-Iteration hinter sich gebracht hat oder viel mehr als eine Hardware-Iteration hinter sich gebracht hat, um zu verifizieren, dass das, was eine KI dort geschrieben hat, dann nachher auf einem Roboter auch wirklich funktioniert und nicht. Wir kennen die einen oder anderen Videos aus den chinesischen Laboren, wo man irgendwie so einen humanoider Roboter an einem Kran hängend durchdreht, dass das eben halt nachher nicht beim Kunden ankommt. Ne? Weil dann haben wir ganz, ganz andere Themen, die dahinter zustande kommen. Und das Dritte, was vielleicht noch ganz, ganz spannend dahinter ist, Daten. Ja, Daten ist eines der größten Schätze, die man aktuell heben kann. Bedeutet, zweites Takeaway, also wenn es nur zwei Sachen gibt, die man hier aus dem Vortrag mitnimmt, Nummer eins, anfangen, sich damit beschäftigen und Nummer zwei, Daten sammeln. Alles, was schon funktioniert oder alles, was später funktionieren soll, hat eine Grundlage und das sind Daten. Und idealerweise Daten von Situationen, deren Tätigkeiten später übernommen werden sollen. Wenn ich jetzt also einen Humanoiden nehme und der soll eine Maschine bestücken oder entladen und ich kann dort eine Kamera aufbauen oder einsetzen, die den Prozess, der jetzt gerade menschlich gemacht wird, schon dokumentiert. Und zwar nicht für 10 Minuten, nicht für eine Stunde, nicht für einen Tag, sondern für 3, 4, 5 oder sogar 6 Wochen konsekutiv aneinander hängend alles zu protokollieren. Dann ist das der Datenschatz, mit dem wir Modelle für Humanoide nachher trainieren können und womit wir eben halt dann nachher den absoluten Vorteil hinbekommen, dass wir damit die Produktivzeit oder die Programmierzeit bis zum produktiven Einsatz deutlich reduzieren können. Ja, also Daten sammeln, damit wir eben halt in der Programmierung von humanoiden Robotern schneller sind. Das wär's. Ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit liege, ob das so einigermaßen durch ist, ob ich mich an die 15 Minuten gehalten habe, aber ich habe bis jetzt noch keinen Break gesehen. Wenn irgendjemand sagt, hey, das war ganz spannend, was ich da so erzählt habe, hier kurz mein LinkedIn-Profil, da können wir uns gerne miteinander connecten. Wenn es irgendwelche Fragen zu den Themen gibt, dann einfach auch da gerne den Austausch drüber suchen. Und genau, jetzt musst du mir nur kurz sagen, ob ich in der Zeit geblieben bin oder nicht.
Vielen Dank. Ich glaube, die zusätzliche Minute sind gut investiert. Insofern, ich habe noch zusätzlich viele Fragen. Aber wenn du Lust hast, habe ich auch gesagt, dass wir beide mal so ein Podcast-Gespräch machen können und da die Frage dann an dich separat nochmal stelle. Aber eine schnelle Frage habe ich schon noch. Und zwar, du bist ja wirklich tief in diese Fragestellung drin mit humanoide Roboter aus China. Was ist aus deiner Sicht die größte Hürde, so dass deutsche Unternehmen selber humanoide Roboter bauen werden?
Also ja, wir haben all die Fähigkeiten dafür, einzeln in Deutschland, nicht? Also die Hardware ist nicht das Thema. Wir bauen gute Elektromotoren, hatte ich schon gesagt. Ich glaube, es fehlt momentan einfach so ein bisschen der Mut dahinter, alle Komponenten, die wir in Deutschland haben, zusammenzubringen. Ja, also es gibt ja einen Hersteller aus dem Süden von Deutschland, der unfassbar viel Geld einsammelt, bis jetzt aber noch nicht wirklich zeigen konnte, dass er wirklich was kann. Und da sehen wir, dass halt eben in der Situation die Hardware da schon ganz gut funktioniert. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, das Gehirn einfach noch nicht ganz so weit ist, wie man es dann gerne hätte. Wenn die das Thema gelöst haben, ja, dann glaube ich, dass es dafür durchaus einen Markt geben wird. Es wird für alle Bereiche, also humanoide Robotik ist jetzt ja mal so ein generalistisches Beispiel, wie es momentan ist. Es sind zwei Beine dran, es sind zwei Arme dran, alles sieht so ein bisschen so aus. Das wird sich in der Zukunft ganz, ganz stark diversifizieren. Wir werden Roboter haben, die nachher hohe Traglasten können und irgendwie, weiß ich nicht, in einer Automobilfabrik das ganze Automobil durch die Gegend tragen können. Das wird aber kein Roboter sein, den ich jetzt nachher im Maschinenbau irgendwo benutze, wenn der filigran nachher eine Schraube irgendwo reindrehen soll. Oder noch viel weiter gedacht, wenn ich auf der Baustelle zukünftig nachher sage, Zementsäcke in den 14. Stock hochzutragen, das sind halt eben Themen, da unterscheiden sich nachher die Hardware, da würden sich ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle entwickeln, eine riesige Bandbreite und Palette geben und da glaube ich, dass wir da noch eine Chance haben in Deutschland. Also wenn nicht in Europa, dann auf jeden Fall in Deutschland.
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe zuerst gedacht, es liegt nur an Geld. Du hast zwar gesagt, es liegt nicht nur an Geld, sondern auch an Mut und ich habe schon gefürchtet, dass es immer wieder zu derselben Antwort kommt. Ist eine Kopfsache. Und um weiterhin an der Motivation und an dem Mut zu arbeiten, haben wir noch einen weiteren Wortbeitrag, nämlich das Interview mit Wolfgang Wieler. Und Wolfgang ist Geschäftsführer und um genau zu sein Chairman of the Board von KIB in China. Und er hat das China-Geschäft von KIB vor 30 Jahren aufgebaut. Wolfgang war in Personalunion bis vor kurzem CTO von KIB in der Gruppe und somit kennt er die technische Seite in Deutschland sowie die Marktseite in China bestens aus. Heute reden wir mit ihm über ein Fallbeispiel, wie KIB erfolgreich in das Marktgebiet Operational Robots, also Operationsroboter, den Marktzugang erfolgreich etabliert hat. Wolfgang, danke für deine Zeit. Guten Morgen nach Bantrup.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Und ich freue mich, hier ein bisschen was erzählen zu können über unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben, aus zwei Aspekten. Einmal aus einer amerikanischen Initiative und einmal jetzt bezogen auf unser Seminarinhalt auch aus einer chinesischen Perspektive.
Sehr gerne. Wolfgang, du bist ja zur Sommerpause in Deutschland, deswegen in derselben Zeitzone. Normalerweise bist du in Shanghai. Und vielleicht als erstes kannst du ein paar Worte über KIB, was produziert ihr, welche Marktsegmente bedient ihr, erzählen?
Also KIB ist ein kommt klassisch aus der Komponenten-Ecke. Wir sind 1972 gegründet als Unternehmen für Bremsen und Kupplungen für den Maschinenbau, also nicht für den Kfz, sondern für den Maschinenbau und haben uns dann über die Jahre entwickelt Richtung Elektronik. So alles, was mit Bewegen und Heben und Senken zu tun hat, ist unsere Domäne. Also die elektrische Energie umwandeln in eine mechanische Energie. Und in diesem Zusammenhang bieten wir halt verschiedene Komponenten an. Eines hatte ich schon gesagt, das ist die Bremse, die Kupplung, Kombination davon, dann die ganzen Themen elektronische Antriebstechnik von der Frequenzumrichter, Motoren, Getriebemotoren bis hin zu Servosystemen und die dazu notwendige Automatisierung und Kommunikation. Wir haben uns konzentriert auf Branchen und Anwendungen. Wir sind also nicht komplett breit aufgestellt, sondern unten links sieht man, ob den Bereich, wo wir unsere Schwerpunkte gesetzt haben. Also jeder von diesen Bereichen hat zwar Antriebstechnik als Forderung, aber hat bestimmte Ausprägungen, sei es die Schutzart, sei es die Geschwindigkeit, sei es die Kommunikation, die dort benötigt wird, sei es gesetzliche Rahmenbedingungen, die sich unterscheiden. Und so haben wir uns über die Jahre jetzt entwickelt zu einem Anbieter für bestimmte Branchen innerhalb der Antriebstechnik, innerhalb der Power Transmission und sind an allen Industriestandorten aufgestellt. Also der Ursprung war Deutschland, Ostwestfalen, Bahntrupp, mit dem Getriebemotorenwerk, das wir dann dazu gekauft haben in Ostdeutschland, in Sachsen, haben Produktionsstandorte in Amerika und in China und in Japan aufgebaut, wo wir die Produkte, die im Headquarter entwickelt werden, montieren und weiterentwickeln. Und so ist im Prinzip auch dieser Vorgang, der Inhalt dieses Vortrags zu verstehen. Wir sind mit dem Portfolio für unsere Bremsen irgendwann mal von einem Hersteller von operationsassistierten Systemen, also die vermeiden so ein bisschen den Ausdruck Operationsroboter, die sagen einfach nur, also assistierte Systeme für die Operation oder für die Arbeit am Menschen, sind wir damit reingekommen. Das jetzt mal ganz kurz zum Hintergrund, zu meiner Person und zu der Firma KEB.
Ja, wunderbar. Genau zu diesem Fallbeispiel wollen wir auch kommen. Und zwar, ihr seid ja schon länger in China, aber diesem Marktsegment habt ihr erst seit ein paar Jahren in China erschlossen. Und wie ist sozusagen der Weg dahin? Ist es in klassischer Weise eine Kaltakquise oder wie habt ihr den Marktzugang gewonnen und erfolgreich auch bespielt?
Das geht ja vielleicht ganz gut dargestellt auf der nächsten Folie. Also wir sind vor vielen Jahren angesprochen worden oder haben eine Kooperation mit einem amerikanischen Unternehmen. Das ist auch benannt worden schon. Das ist heute Weltmarktführer. Da war es noch ein universitätsnahes Institut begonnen. Dort war eine einfache Aufgabenstellung. Wenn wir Roboterarme haben, dann müssen die bei kritischen Zuständen, ein kritischer Zustand ist der Spannungsausfall, der Ausfall der Energie zum Betrieb dieser Roboter, dann müssen die in einen sicheren Zustand übergehen. Dafür braucht man bei bewegten Teilen Bremsen, sogenannte Sicherheitsbremsen. Und die konnten wir schon aus der Industrie ganz gut. Das Know-how dafür haben wir. Und haben die dann für diesen Einsatzfall roboterassistierte Systeme weiterentwickelt. Dazu kennt man vielleicht aus anderen Erzählungen die sehr aufwendigen Freigabeprozeduren, wenn im medizinischen Bereich, unabhängig davon, ob es jetzt Medizin ist oder ob es medizinische Geräte sind, alle durchlaufen die in den USA. Die Behörde ist auch bekannt, diese FDA-Abnahmen. Die halt sehr, sehr aufwendig sind, wo man sehr tief in die Wertschöpfungskette auch einsteigt von den Freigebenden. Diese Prozedur haben wir uns ein bisschen gegönnt aus Interesse daran, ohne da wirklich viele Jahre überhaupt irgendwie nur ansatzweise etwas dran zu verdienen. Aber immerhin, die Amerikaner haben da wirklich Pionierarbeit geleistet, sowohl was die Entwicklung dieser Systeme angeht. Das ist ja schon vor 2000 begonnen worden und in 2000 kamen dann die ersten zugelassenen operationsassistierten Systeme auf den roboterassistierten Systeme auf den Markt. Dort haben wir dann die Bremsen, die Sicherheitsbremsen für den sicheren Stillstand dieser Maschinen mitentwickelt. Und dieses Wissen, das dort über die Jahre immer tiefer und immer intensiver geworden ist, hat dann auch zu einem guten Geschäft oder einem sehr guten Geschäft in den USA geführt. Und dann irgendwann kam dieser natürlich der Wunsch da oder das Interesse auch aus Asien, aus China, solche Systeme dort einzusetzen. Die Entwicklung ist auch früh begonnen. Da gab es einen ganz interessanten Also wenn man das recherchiert, 2006 wurde in einem von den Fünfjahresplänen verankert, dass die Entwicklung dieser intelligenten Systeme zur nationalen Strategie erklärt wurde. Und ab dem Zeitpunkt hat China auch gehandelt, erst mit diesen Maschinen und später auch Eigenentwicklung betrieben. Und etwa in dem Jahr 2018 bis 2020, 2022 kamen dann tatsächlich die ersten dieser Anlagen auf den Markt und wurden von den chinesischen Behörden dann entsprechend freigegeben. Und zu dem Zeitpunkt etwa sind wir auch mit der Reputation, die wir aus Amerika hatten, in Gespräche mit diesen Firmen reingegangen, haben unser Angebot, dass wir eben Bremsen haben, die diese Sicherheitsaspekte erfüllen und eine Abnahme von der FDA haben, hat uns das geholfen, deutlich geholfen, in den chinesischen Freigabeprozessen berücksichtigt zu werden. Also das war keine Kaltakquise, das war schon eine längere Anlauf, um dort reinzukommen. Und da hat uns deutlich geholfen, dass wir eben eine Reputation mitbringen konnten aus unseren Maschinen, die wir in Amerika entwickelt hatten.
Verstehe, das heißt, der Türöffner war die Referenz aus den USA, das ist richtig. Und zu der erfolgreichen Marktgewinnung oder Etablierung in der Marktsegmente gehört noch ein bisschen mehr. Und was ist denn aus deiner Sicht für die chinesische Kunden total wichtig, außer dass man die Referenz hat, dass man die Freigabe hat? Und ist sozusagen die Internationalisierungsimage von KIB ein wichtiger Faktor? Oder was sind so die zusätzlichen Mehrwert für einen chinesischen Kunden?
Gut, also die Chinesen, das ist ja mehrfach schon angeklungen, haben natürlich erstmal ihren lokalen Markt im Visier und darüber hinaus aber auch den internationalen Markt, speziell Europa und Restasien. Amerika ist jetzt aufgrund der politischen Situation vielleicht nicht mehr die erste Priorität, was wir so wahrnehmen, aber der Weltmarkt ist dann eben, oder der interessante Markt ist Europa und Restasien. Und da ist es halt gut, da natürlich über Standorte zu verfügen oder anbieten zu können, die nach ähnlichen oder nach gleichen Kriterien dort bauen, um für eine mögliche Verlagerung der Produktion, aktuell findet sie noch komplett in China statt, aber für eine mögliche Verlagerung der Produktion dann auch Partner zu sein, so ähnlich wie die, wie man das ja von der Automobilbranche her kennt. Vielleicht nochmal eins zu der Geschwindigkeit, die mehrfach angesprochen worden ist, also bei den Operationsassistierten oder bei den assistierten Systemen ist die Geschwindigkeit eher konservativ zu bewerten. Also die ist nicht so dynamisch wie bei den humanoiden Robots, die eben vorgestellt worden sind, wo ich das bestätigen kann aus der Wahrnehmung, dass das also in den letzten, speziell nach Covid, eine erhebliche Geschwindigkeit aufgenommen hat, die ja auch präsentiert wird. Jedes Jahr zum chinesischen Neujahrsfest gibt es wieder neue Vorführungen von Robotern, die immer wieder erstaunlich sind. Und irgendwann auch mal in die industrielle Praxis Einhalt finden. Bei den medizinischen Systemen ist das deutlich anders. Die Geschwindigkeit ist auch da, aber die Abnahmen und die notwendigen Evaluierungsvorgänge dauern eben doch deutlich länger aus unserer Wahrnehmung. Also Geschwindigkeit ja, aber eben so ähnlich, wie wir es aus dem deutschen Maschinenbau kennen. Also immer Iterationsstufen, die wieder zurückgekoppelt werden müssen, die überprüft werden, dann gibt es die nächste. Also so etwas wie eben vorgeschildert, dass da ein Baukasten während der Produktion oder während der Belieferung geändert wird, zwei, dreimal, ist absolut No-Go. Gibt es nicht in der Medizintechnik. Also das wird alles sehr, sehr getaktet und sehr, sehr nachvollziehbar gemacht, weil einfach natürlich, wenn so ein Teil ausfällt, dann muss ein exakt das Ersatzteil, was da ausgefallen ist, geliefert werden. Das ist also schon etwas anders, was Geschwindigkeit angeht. Nichtsdestotrotz sind die Abnahmen und die Audits, die durchgeführt werden, bis zum Rohmaterial runter, die sind also schon noch eine andere Qualität und eine andere Herausforderung, als das im klassischen Maschinenbau der Fall ist.
Ja, wenn man bedenkt, ne, bei dieser gedrosselte Tempo schon plus 30% Marktzuwachs hat, das ist natürlich enorm, was da für Potenzial ist. Du hast mir auch erzählt, du hast auch einige der Kunden besucht, unter anderem auch ein Unternehmen in Shanghai, hast du selber mal besucht. Und wie war der persönliche Eindruck dort?
Also diese die Firmen, die ich kennengelernt habe, die Gründer, die sind im Wesentlichen, haben einen technisch-medizinischen Background, sind viele Jahre in den USA ausgebildet worden, kennen also die Thematik von der Seite sehr gut, sind typischerweise angefangen mit Ersatzteilen für den Menschen, also zum Beispiel die Katheter, die Stents im Herzen oder die künstlichen Gelenke, und haben dann angefangen, darauf basierend auch Maschinen zu entwickeln, die Ersatzteile einsetzen können. Also das war sehr beeindruckend, die Entwicklung, die ist jung, die sind jetzt in den 2000ern angefangen, also 20, 25 Jahre alt, und zählen mittlerweile schon zu den weltweit bekannten Firmen. Wie gesagt, die Beobachtung ist derzeit noch ein bisschen, wie sich das in China entwickelt, aber die haben einfach eine sehr gute Reputation innerhalb der China, aber auch in Asien, und kaufen zu und haben eben jetzt auch ein Portfolio, das sie in Europa aus meiner Sicht einsetzen werden. Und die Integration dieser Technik in die vorhandene Arbeit eines Mediziners kann man nur bewundern, wie schnell das in China umgesetzt worden ist und wie es dann eben auch in anderen Ländern kommen wird.
Ja, Wolfgang, aufgrund der Zeit müssen wir leider hier eine Pause machen, und ich kann nur motivieren, Teilnehmer auch direkt Kontakt aufzunehmen mit Wolfgang oder über mich. Und vielen Dank, Wolfgang, für deine Zeit, und lass uns in Austausch bleiben. Wir fahren fort mit unserem Agenda-Punkt, nämlich bei dem nächsten Agenda-Punkt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, euch dann geht. Mal bei dieser Vorstellung hat man richtig Lust bekommen, vor Ort nach China zu gehen. Das hat nämlich Arndt Nenstiel gemacht, als Vorstand von OAV, einer von den ältesten Ostasien-Vereinen Deutschlands. Und hat er eine Gruppe geleitet, letztes Jahr von uns begleitet, glücklicherweise, nach China. Und Arndt ist heute auch bei uns. Und ich grüße dich, Arndt. Ich glaube, du bist zufälligerweise nicht gerade in Hamburg, aber trotzdem einen schönen guten Morgen.
Danke, Sherlock. Freut mich auch sehr, hier heute Morgen bei Ihnen allen zu sein. Und ich würde gerne viele der Punkte von meinen Vorrednern aufgreifen und mit Ihnen das teilen, was wir letztes Jahr für den Ostasiatischen Verein durchgeführt haben. Vielleicht kurz zum Hintergrund zum Verein. Wir sind einer der Ländervereine in Deutschland mit, wie es der Name schon sagt, dem Fokus auf die Region Asien-Pazifik, bestehen jetzt im 126. Jahr. Haben den Sitz und die Geschäftsstelle in Hamburg. Ich selber bin der ehrenamtliche Vorsitzende, hauptberuflich viele, viele Jahre in der chemischen Industrie tätig und seit letztem Jahr selbstständiger Unternehmensberater. Und ich möchte Sie gerne mitnehmen auf die Reise, die wir im letzten Jahr gemeinsam mit unseren Partnern Asia Pilots und Porsche Consulting aufgesetzt haben, weil wir festgestellt haben, dass natürlich auch in unserem Verein mit seinen 400 Mitgliedern der Prinzip die Mitglieder alle Sektoren der deutschen Wirtschaft abdecken, sämtliche Couleur der Unternehmensgröße haben, viele Ideen, viele Fragen, viele Annahmen und Unsicherheiten zu China gab. Und das versuchen wir natürlich in verschiedenen Formaten zu bedienen. Wir haben Webinare wie dieses hier. Wir treffen uns mindestens einmal im Jahr auch zu einer mehrtägigen Konferenz und diskutieren natürlich immer die Frage, was passiert in Asien und der Pazifikregion, aber was passiert im Besonderen technologisch in China. Und da haben wir über die letzten Jahre festgestellt, und das kam auch aus der Mitgliedschaft zurück, dass so die Asien-Kompetenz in deutschen Unternehmen und die China-Kompetenz im Speziellen leider rückläufig ist. Und dass wir häufig so das Phänomen haben, man bekommt Sekundärinformationen, man schafft sich sozusagen damit seinen eigenen Kosmos, wie die Welt aussieht. Und dann haben wir gesagt, da wollen wir was dran ändern und sind voller Energie gestartet, um zu sagen, wir wollen jetzt wirklich mal sehen, was in China eigentlich passiert. Wir haben so diesen Aspekt vom Produktions- und Absatzmarkt hin zu einem Innovation Hub oder verschiedene Quellen nennen es ja auch ein Fitness Center in China, was Technologieentwicklung betrifft. Haben wir gesagt, da gehen wir jetzt mal hin. Und vielleicht machen wir mal weiter, um den Aspekt nochmal Geschwindigkeit in der Entwicklung aufzugreifen. Mit nur einem Beispiel, das kennen Sie alle bestens, Xiaomi, ursprünglich mal sozusagen tatsächlich auch noch in der Herstellung von Reiskochern unterwegs, dann in die Mobiltelefone und haben dann sich entschieden, ein Automobil zu entwickeln. haben das in 4 Jahren entwickelt, produziert und in den Vertrieb gebracht. Wir waren auf unserer Reise auch in einem der Showrooms von Xiaomi und da haben sie tatsächlich immer noch die komplette Angebotspalette, was mich persönlich wahnsinnig begeistert hat. Sie haben in einer Ecke immer noch die Reiskocher, in der anderen Ecke die Mobiltelefone und Tablets und dann stehen eben diese beiden Autos tatsächlich auch im Showroom. Wenn ich das richtig erinnere, das Automobil da unten rechts ist mit fast 1000 Horsepower ausgestattet, also relativ stark auch in der Leistung. Und diese Geschwindigkeit, das zu erleben, war im Prinzip der Anreiz, weshalb wir dann mit einer Gruppe von ungefähr 20 Personen im letzten Jahr dann nach China, nach Shenzhen und Guangzhou gefahren sind, um tatsächlich vor Ort Eindrücke zu gewinnen und zu lernen. Weil wir gesagt haben, so Secondary Research, Gespräche, das ist wichtig, das ist gut. Gut, aber vor Ort sehen und erleben manifestiert das dann ja auch mal als Eindruck. Und haben wir darauf gelegt, eine klassische Weise nur in Meetings zu laufen oder uns Showrooms anzugucken, sondern tatsächlich, und da sind wir unseren Partnern extremst dankbar, die Gelegenheit zu nutzen, vor Ort mit Damen und Herren aus den chinesischen Unternehmen in den Austausch zu gehen. Also beispielsweise mit der Marketingleiterin von WeRide, ein 2-Stunden-Gespräch zu haben über deren Entwicklung und wie sie auch Europa sieht. Das war schon sehr augenöffnend für alle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gehen wir gerne zur nächsten Folie, bitte. Genau, also das Thema Speed in der Entwicklung ist das, was wir sozusagen schwerpunktmäßig uns gesetzt hatten. Und vom Spannungsbogen haben wir das Ganze so vorbereitet, dass es im Grunde zum einen immer so einen inhaltlichen Input und Impuls auch von unseren Partnern gab und sagen, was hat es mit dem 5-Jahres-Plan auf sich, wie funktioniert das regulatorische staatliche System dahinter, aber wie sind auch die unterschiedlichen Wirtschaftssektoren in China einzuordnen. Da haben wir sehr stark auch Experten von vor Ort eingebracht, die uns gebrieft haben. Dann sind wir in die Unternehmen hingegangen, haben uns das angeschaut, konnten sehr, sehr viele Fragen stellen und haben vor Ort auch diskutiert in unserer Teilnehmerrunde und hatten dann noch nach jedem Tag so eine Reflexionssession, damit sich auch verschiedene Learnings einfach manifestieren, ne? Und sie sozusagen dann am Ende dieser Reise auch ein klareres Bild für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben. Was nehme ich denn jetzt eigentlich für mich in meinem Umfeld mit? Und was kann ich denn eigentlich auch mal anstoßen, um Dinge einfach, wie Herr Prochnow eben auch sagte, was kann ich sozusagen in dem Thema ausprobieren, da einfach mal auf den Weg bringen. Ne? Genau, gehen wir nochmal weiter. Das zeigt dann sozusagen nochmal ganz kurz, wo waren wir unterwegs. Shenzhen und Guangzhou hatte ich schon gesagt. Hier haben Sie beispielhaft mal die verschiedenen Unternehmen, die wir da besuchen konnten. Das ist auch nicht selbstredend. Und das ist vielleicht auch die Stärke einer solchen Lernreise, dass man da die Gelegenheit hat, also mit einer überschaubar großen Gruppe, auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten drin von ihrem Ausbildungshintergrund, aber auch von den Bereichen, in denen sie arbeiten, dass man so eine Gruppe hat, mit denen man dann auch mit Hilfe unserer Partner Türen aufbekommt zu den chinesischen Unternehmen und da eben halt nicht nur den Showroom sieht. Ich nehme jetzt hier mal prominent den Showroom, den ich begeistern fand, bei Tencent raus, sondern tatsächlich auch wirklich dann in Gesprächssituationen kommt und da die Möglichkeit hat, dann das eigene Mindset zu erweitern, vor allen Dingen aber auch Neugierde und extremst viel Energie mitzunehmen aus so einer Reise und die dann auch nach Deutschland zurückzutragen und tatsächlich lernen, so dieses Ökosystemdenken dann zu adaptieren. Das waren im Prinzip so die Kernmissionen. Wir werden diese Reise planmäßig auch in diesem Jahr in ähnlichem Setup nochmal wiederholen, vom Timing her Anfang November für Mitglieder unseres Vereins und wir sehen einfach die Notwendigkeit, dass man eben für diesen Wissenstransfer vor Ort hingehen muss. Und das ist mein Appell an Sie alle. Wenn Sie so eine Gelegenheit bekommen, kann ich nur jede und jeden von Ihnen ermutigen, machen Sie es, denn das ist einfach die Gelegenheit, wirklich vor Ort zu erleben. Und das mich persönlich motiviert, dass die Eindrücke vor Ort sehen zu können. Damit, Xiaolong, würde ich es jetzt erstmal von der Vorrede der Präsentation belassen und einfach nochmal unseren 5,5-Minuten-Film vielleicht, den wir über die Reise gemacht haben, gerne mit Ihnen allen hier teilen. Da hören Sie dann nochmal ein paar O-Töne der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Reise. Und das spricht im Grunde für sich. Und danach können wir gerne dann auch noch Fragen diskutieren.
Der OAV ist das Netzwerk der deutschen Asienwirtschaft. Wir sind in unserem 125. Jahr des Bestehens hier in einer Region, die wie keine andere für wirtschaftliche Entwicklung, für Innovationsgeist und Wachstum steht. Und wir haben die Möglichkeit, hier direkt mit diesen Unternehmen in den Austausch zu treten, zu lernen, welchen Weg sie verfolgen, wie sie Innovation betreiben und diese Erkenntnisse für uns nach Deutschland mitzunehmen, darüber zu reflektieren und uns zu fragen, was müssen wir tun, wie müssen wir unsere Wirtschaft verändern.
Mein Key Takeaway: China Speed. Dieses Schlagwort wird derzeit in Deutschland sehr, sehr häufig verwendet. Doch dies immer wieder hier live erleben zu dürfen, ist was ganz anderes. Mich beeindruckt immer wieder die konsequente Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse. Ob bei Tencent mit der App WeChat, ein Ökosystem, was von Kommunikation über Bezahlung, Shopping, Gaming und vielen, vielen weiteren Service eine Plattform organisiert hat, wo der Nutzer alles direkt zugänglich hat.
Ich bin ja nun seit über einem Jahrzehnt in China unterwegs und habe hier auch viele Jahre gelebt und weiß natürlich, dass es in China und in Asien eine sehr große, grundsätzlich eine große Technologieoffenheit gibt. Was mich allerdings sehr überrascht hat, war diese Woche, wie sehr bei Unternehmen, aber auch in den Medien diese Vision gezeichnet wird, eines positiven Zusammenlebens zwischen Mensch und Maschine, die Koexistenz von Technologie und Mensch, die für eine bessere, für eine gesündere und erfolgreichere Zukunft stehen.
Das hat eigentlich schon 2008 angefangen. Damals gab es die Greater Financial Crisis, die Märkte sind eingebrochen, 4.000 Firmen sind bankrott gegangen und da kam dann sozusagen der Gedanke auf, ja, wir müssen innovativ werden.
Ja.
Wie sieht das heute aus? Heute werden 10% der weltweiten Patentanmeldungen hier registriert, 40% der chinesischen Patentanmeldungen, alles hier in der Greater Bay Area. Also nicht über Nacht, sondern innerhalb knapp 20 Jahren.
Meine Key Takeaways unserer fünftägigen China Greater Bay Innovationsreise. Unser eigenes Lenkrad wird zum Auslaufmodell. Autonome Transportmittel ohne Lenkrad definieren heute unsere Mobilität komplett neu. Diese neue Mobilität ist sicher, effizient, bequem und nachhaltig und ist hier und heute in Guangzhou schon Alltag. Wir haben mit WeDrive einen der Pioniere erleben und erfahren dürfen. Das war für mich persönlich mind-blowing.
Wir konnten beeindruckend erleben, wie sich dies übersetzt in zukunftsfähige Technologien, sei es künstliche Intelligenz, sei es autonomes Fahren, electrical vehicles, Drohnen, eVTOL, Technologien, die hier in den Markt gebracht werden mit hoher Entscheidungsgeschwindigkeit, Innovationskultur. Das ist natürlich für uns als deutsches Unternehmen wichtig zu verstehen. Wir wollen kundenorientiert sein. Was ist der Bedarf, um Technologie und Innovation sicher zu betreiben?
Heutzutage haben wir eher andersrum das gesehen, dass man mit sehr viel Selbstvertrauen eher Europa und speziell auch Deutschland belächelt hat. Das hat für mich ein Umschwenken im Denken gebracht.
Möchte ich auch ein Stück weit Botschafter sein. Ich möchte die Eindrücke vermitteln. Ich möchte Menschen motivieren, nach China zu kommen, sich das anzuschauen, zu erleben.
Ja, China ist das Land, ja. China Speed haben wir alle schon gehört. Von daher tolle Reiseinitiative durch den OAV. Die spannenden Kunden für mich als Automotive-Zulieferer wie Huawei, wie GAC, wie BYD, war natürlich ein Riesengrund, hier mitzumachen.
In allen Bereichen gibt es nicht nur eine Firma, sondern 10, wenn nicht gar 100, die an dem jeweiligen Thema arbeiten und jeder möchte besser sein als der Nachbar. Das ist wirklich beeindruckend.
Bei den vielen Begegnungen und Gesprächen habe ich die Lust auf Innovation und den unbedingten Willen zur Gestaltung einer besseren Zukunft erlebt. Das hat mich persönlich stark motiviert und inspiriert.
Ja, das war der Beitrag von der letzten Reise in November. Und da muss ich sagen, ich bekomme auch richtig viel Lust, als Teilnehmer mit dabei zu sein. Leider muss ich die Arbeit machen diesmal. Ja. Ich gebe gerne dir nochmal das Wort, und wenn du das als Abschluss nochmal machen möchtest, um deinen Beitrag abzuschließen.
Ja, also was vielleicht noch nur noch zur Ergänzung, eine Abrundung. Was besonders schön ist, dass wir jetzt aus dem Kreis der Teilnehmer auch so eine Alumni-Gruppe geschaffen haben, die sich sehr regelmäßig austauscht und vernetzt, und wo wir auch Technologiethemen diskutieren. Und das entwickelt jetzt so eine gewisse Dynamik, ne? Dadurch sozusagen schaffen wir Multiplikationen des Gelernten. Und das ist vielleicht unser kleiner Beitrag, so diese Brücke zu schlagen, ne? Zwischen der Technologieentwicklung auf der einen Seite und sozusagen, ne, dem Projekt-Setup, wie es eben schon mal gesagt worden ist, hier auf der anderen Seite. Das sind so die kleinen Schritte, die aber eben dann zu nachhaltiger Veränderung führen. Und das ist im Prinzip die Idee hinter dieser ganzen Reise gewesen.
Wunderbar. Dann vielen Dank von mir an dich, an Ant. Und bitte Informationen über OAV bitte direkt an oder über mich. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, als in einer China Speed-Version euch die Gelegenheit, nächste Lernreise vorzustellen. Im September dieses Jahres haben wir eine Lernreise für Sie vorbereitet in Shanghai. Und es ist, wie Ant gesagt hat, ist eine Lernreise, wie Sie auch gesehen haben. Es wird keine Delegation in politischer Sinne, keine Government Department besucht. Es wird wirklich Technologiefirmen besichtigt in humanoide Roboter, Operationsroboter, KI und aber auch Drohne. Und wir haben viele Promotion-Partner, weil alle wissen, dass ihre Mitglieder diese Impulse auch benötigen, unter anderem auch Zukunftsallianz Maschinenbau sowie die Deutsche Messe Technologie Akademie, wo wir heute zusammen das Webinar organisieren. Und wir haben hier eine ganz grobe Übersicht für Sie. Das wäre so ein 5-Tage-Programm am Sonntagabend ankommend mit einem Welcome-Event, dass die Teilnehmer sich gegenseitig kennenlernen dürfen. Und dann sukzessiv jeden Tag ein anderer Schwerpunkt. Vielleicht nochmal zu erwähnen, dass wir am Ende des Tages immer eine Reflexionsmöglichkeit haben, entweder innerhalb von der Gruppe und moderiert von einem von den Experten. Wir haben zum Beispiel den Journalist Wolfgang Hier mit uns dabei, der ein langjähriger China-Experte und Bestsellerliste-Autor ist. Und oder wir haben Gelegenheit wie an dem Dienstagabend, dass wir mit lokalen Firmen, sowohl in hier ansässigen deutschen Unternehmen, aber auch hier mit chinesischen Unternehmen, austauschen können. Insgesamt sind dann bis Donnerstag nach 5 Tagen durch, sodass sie dann anschließend zum Wochenende wieder zu Hause in Deutschland sind. Die Unternehmen bei Informationsbedarf können Sie entweder hier oder über mich oder über die Webseite foresightasia.com sehen. Und wir haben soweit die Gelegenheit für Sie vorbereitet. Wir haben aber vorhin gesagt, das ist der Schritt 2. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man eine offene Einstellung hat zur Kooperation mit China oder in China. Und der nächste Schritt, wenn es soweit ist, ist diese Lernreise eine sehr gute Multiplikator, um später, wie Ruben heute auch gesagt hat, dass man in klein einfach startet. Somit würde ich sagen, der inhaltliche Part möchte ich gerne abschließen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als an Thomas Rilke und auch Geschäftsführer von Zukunftsallianz Maschinenbau zu übergeben. Der wird uns zum Abschied noch ein Schlusswort sagen.
Ja, danke dir, Shalom. Danke auch, Shalom, dass du mit uns von der Zukunftsallianz Maschinenbau gemeinsam dieses Webinar heute organisiert hast. Danke an alle Redner, die dazu beigetragen haben, heute zu dem heutigen Webinar, und danke auch an alle Teilnehmer. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch gefallen heute. Wenn es gefallen hat, dann vielleicht noch der Hinweis, dass wir am 24. September wieder mit China-Team und Shalom gemeinsam das nächste China-Webinar gestalten, zur gleichen Uhrzeit. Einladungen versenden wir noch. Und der Hinweis aber auch, dass die Zukunftsallianz Maschinenbau nicht nur zu China Veranstaltungen macht und Webinare machen, sondern wir machen Konferenzen, Webinare auch zu anderen Regionen, und zwar Regionen, die entweder ein großes Kundenpotenzial für den Maschinenbau darstellen oder aber auch ein Veränderungspotenzial darstellen. Und Zukunftsallianz Maschinenbau, Kai Matzner hat es anfänglich schon gesagt, ist ein Zusammenschluss von Maschinenbauern, Zulieferern und Forschungsinstituten. Wenn Sie bei uns häufiger dabei sein wollen, mitmachen wollen oder auch Fragen haben und so weiter, immer gerne an Kai Matzner oder mich sich wenden. Ja, zu juristischen Themen, technischen Themen haben wir auch viel zu bieten. Ich bedanke mich für Ihre und eure Teilnahme heute und sag einfach mal, ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Herzlichen Dank.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.